Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, hallo.
Bist du öfter in Berlin? Hast du einen Bezug zu unserer Stadt?
Ich bin letztes Jahr oft in Berlin gewesen. Lustige Geschichte, weil normalerweise die letzten drei Alben habe ich in Los Angeles aufgenommen. Das ist ein bisschen meine zweite Heimat seit 2012. Aber dann am Anfang 2020 mit Corona bin ich wieder zurück fulltime nach Belgien gekommen. Und dann habe ich entschieden, meines neues Album wieder in Europa aufzunehmen. Also, und ich habe dieses Album aufgenommen zwischen Brüssel in Belgien und zwischen Berlin. Also, aber das war eine Zeit, dass es kompliziert war, mit Flugzeug zu kommen. Also ich habe die letzten zwei Jahre sehr oft mit Auto von Belgien nach Berlin gefahren. Also ich kenne diese Autobahn sehr gut jetzt. Jedes Raststätte, jedes Restaurant. Ich habe noch niemals, die letztes Jahr war ich natürlich manchmal hier mit Flugzeug immer nach Berlin-Tegel. Aber ich habe das ein bisschen besser kennengelernt, weil ja, ich oft im Studio war in Berlin die letzten zwei Jahre. Also ich habe entdeckt, dass ich habe das geliebt, von Brüssel nach Berlin zu fahren. Aber von Berlin zu Brüssel war nicht so gut. Ich war immer dann ganz müde von lange Tag und Nacht im Studio zu sein. Und dann hatte ich das immer ganz, also das hat kurz gefühlt. Von Brüssel nach Berlin, wir sind jetzt hier, schon hier, und dann zurück war immer ein bisschen schwieriger.
Lass uns mal ganz kurz zurückblicken, die letzten zweieinhalb Jahre tatsächlich Pandemie. Du warst ja extrem produktiv. War das von Anfang an so oder gab es bei dir auch wie bei einigen anderen erstmal so eine Schockstarre, dass du gesagt hast, boah, was ist das?
Ich denke eine Mischung. Also 2020 hat sehr, sehr gut angefangen im Januar und Februar für mich, weil ich hatte zwei sehr spezielle Konzerte mit Orchester in Antwerpen in Belgien und Amsterdam in Holland. Und das war ein großartiger Anfang musikalisch und ich hatte schon sehr viele Songs geschrieben. Zwischen die zwei Konzerte ganz viele neue Songs geschrieben, ohne zu wissen, ob das ein Anfang ein neues Album war oder nur für Spaß zu haben. Whatever It Takes habe ich geschrieben, vor Anfang Corona schon. Aber dann hat alles natürlich eine sehr beeindruckende Wendung genommen mit Corona. Natürlich, ich war auch ein bisschen in Schock die erste Woche. Ich war in Los Angeles und das ja in einer großen Stadt wie Los Angeles war das noch, ja, jedes Tag hatte ein neues Nachrichten über Corona und dann einige Monate später hat auch ganz viel Tension gewesen mit Black Lives Matter und George Floyd, alles was passiert ist. Aber ich habe in die Zwischenzeit habe ich schon angefangen, neue Musik zu schreiben, weil ich hatte das Gefühl, das ist ein sehr, sehr spezielles Moment in meines Leben, in dieser Zeit. Das ist wirklich eine Wendung in die Geschichte, in History. Also ich habe gesagt, okay, ich werde anfangen, Songs zu schreiben, weil das ist eine spezielle Zeit. Und als ich jetzt zurückschaue, ja, dann die letzten zwei Jahre war sehr produktiv. Ich habe, für mich funktioniert das gut, als alles Chaos ist, also chaotisch ist, dann finde ich eine Ruhe in meinem Kopf. Und dann für mich hat das mir wirklich motiviert. Das hat auch mir motiviert, dass nicht alles mehr möglich war für mein Album. Also einige Monate nach Los Angeles war ich wieder in Belgien und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme wieder in Belgien auf, wie Anfang meiner Karriere und mit den Leuten, die ich seit sehr langer Zeit kenne. Und ich versuche Songs zu schreiben, die vielleicht Leute helfen können, also ein bisschen Unterstützung bieten können, weil das natürlich so komplizierte Zeiten waren. Also ganz schnell hatte ich das Idee, an ein sehr positives Up-Tempo-Album zu schreiben, weil das war mein Gefühl, dass das relevant war.
Ja, genau, denn du setzt ja wirklich genau dagegen. Ne? Alle sind so irgendwie down in so einer Stimmung und du machst genau das Gegenteil, nämlich, dass es eine positive Stimmung
erzeugt. Ja, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass es auch war, weil ich war nicht jedes Tag so positiv, aber als ich im Studio an diese positiven Songs arbeiten, hat das mir auch Hoffnung gegeben. Also das war ein bisschen
so eine Win-Win-Situation quasi.
Absolut, das war nicht nur, weil ich mir so happy fühlte jedes Tag, aber das war auch, ja, dass das mir auch wirklich ein bisschen Perspektiv vielleicht oder ein positives Gefühl über die Zukunft gegeben hat. an diese Type of Songs zu arbeiten.
Ja, und 2018 hast du schon einen Song geschrieben, Lay Your Worry Down, den du jetzt nachträglich quasi den Corona-Helden gewidmet hast.
Ja, dieser Song Lay Your Worry Down hat eine ganz neue Bedeutung gehabt die letzten zwei Jahre. Ich habe noch relativ viel Konzerte spielen können, nicht so viel in 2020, ja, Livestreams, aber letztes Jahr habe ich noch gespielt und jedes Mal, wie dieser Song gespielt hat, und das war, hat das an ein neues Gefühl, das wirklich die das Idee, dass wir zusammen auch Sorgen teilen können. Also muss nicht allein sein mit deiner Sorge, aber und das ist ein bisschen, ich sehe das auch wie die Function von Musik, also dass Musik Leute zusammenbringt und verbindet kann und dann vielleicht auch ein bisschen Trost oder ja, Hoffnung geben kann. Aber lustig, dass einige Songs wie Lay Your Worry Down von vor Corona waren, aber dann einige Jahre später ganz neues Gefühl hatte.
Wie so eine Vorahnung. 2019, also quasi vor der Pandemie, da warst du bei Sing Mein Song, Tauschkonzert.
Stimmt.
Das war sicher eine ganz besondere Erfahrung.
Ganz besonders. Erste Mal, dass ich wirklich raus in meiner Comfortzone gewesen war, weil normalerweise bin ich immer mit Fernsehshows immer ein bisschen unsicher. Als ich meine Songs spielen kann, dann stimmt, mache ich das, aber jedes Mal, das lange dauert, habe ich oft Nein gesagt, weil das nicht gut gefühlt hat. Aber natürlich mit Sing meinen Song, ich sehe mir in erster Platz wie ein Live-Musiker, also dass ich jede Woche live spielen kann in Südafrika mit Kollegen, das war natürlich ein schönes Konzept. Und das Schwierigste war, dass sie mir gefragt hatte, Deutsch zu reden in diese Show. Und dann habe ich, die Aufnahme war im Februar 2019, aber die Frage war 4 oder 5 Monate früher gekommen, im September. Und dann haben sie gefragt, Milo, als du mitkommst, ist das möglich, Deutsch zu lernen? Ich hatte ein bisschen gesagt, ja, natürlich, kein Problem. Aber mein Deutsch war nicht so gut. Niederländisch ist meine Muttersprache. Aber als das dann konkretisiert war, dann habe ich angefangen mit einer App auf meinem Handy, Duolingo. Und ich habe ganz Babylon Berlin auf Netflix auf Deutsch. Und jedes Mal, ich etwas hilft, nicht verstehen hatte, dann hatte ich die Untertitel auch benutzt. Und ganz ehrlich, das war gut, dass ich endlich eine Grund hatte, mein Deutsch ein bisschen zu verbessern, weil ich natürlich seit 2009 oft in Deutschland war. Und für mich ist Sprache sehr, sehr wichtig. Ich rede auch Niederländisch und Französisch und Englisch. Und das ist eine Weise, für zu kommunizieren mit ein Publikum. Und ich hatte das schon gefühlt oft, dass wir irgendwo waren, wo das Publikum nicht so gut Englisch versteht, dann das hilft mir jetzt, dass ich dann wechseln kann, nach etwas auf Deutsch zu sagen. Aber ich muss noch immer sagen, dass meine Witze ganz viel besser sein in Niederländisch als in Deutsch.
Aber ich finde, du sprichst schon richtig gut und den Witz würde ich nachher schon gerne noch hören, wenn du es schon ansprichst. Lass uns mal einen Einblick so ein bisschen in dein Leben geben. Du bist in Antwerpen geboren, nördlich dann von Brüssel aufgewachsen. Flämisch, also du hast ja schon gesagt, also niederländisch-flämisch und zwar in einer sehr musikalischen Familie.
Musik hat eine wichtige Rolle zu Hause und dann meint sich, dass wir relativ viel Instrumente zu Hause hatten, weil mein Vater passioniert war von Musik, hat, ich denke, als er jung war, auch die Hoffnung oder Traum gehabt, vielleicht etwas in Musik zu machen. Er hat Songs geschrieben, Gitarre, Klavier gespielt, aber dann als relativ jung Vater gewesen, ich denke, als er 24 oder 25 war und dann hat er eine andere Karriere, also nicht in Musik, aber hat mir und meine Schwester und meine zwei Brüder immer, zu Hause hatten wir immer Musik gearbeitet, natürlich, als du Kind bist, Musik zu lernen. Aber das Wichtigste, was ich mir erinnere, ist, ja, wir haben alle ein Instrument gelernt. Ich bin die Einige von meinen Brüdern und Schwestern, die das auch weitergemacht hat. Aber das Wichtigste, dass ich immer Musik spielte im Hintergrund. Wir hatten ganz viel LPs und CDs und alle Genres auch, nicht nur einen Stil, ganz viel. Und ich erinnere noch, als wir jedes Mal im Sommer unseren jährlichen Urlaub gemacht hatten, dann hatten wir immer mit Auto gefahren, weil mit 6 waren wir zu viel für ein Flugzeug und hatten wir immer ganz viel CDs mitgenommen. Das ist lustig. Heute hast du natürlich auf deine Laptop oder Handy.
Ja, klar.
Aber dann hatten wir eine Curverbox mit ganz vielen CDs und dann hatten wir immer neue Musik entdeckt oder einen Song von der Urlaub, das dann ein bisschen die typische Song war, die wir die ganze Zeit angehört. Also, und wir hatten auch ganz viel gesungen im Auto. War das natürlich ganz lange mit 4 Kinder, kleine Kinder im Auto, dann 12 Stunden im Auto fahren. Aber hatten wir ganz viel gesungen und also das war present, also Musik. Mhm. Ich kenne natürlich Kollegen, die wirklich in einer musikalischen Familie aufgewachsen sind.
Ja, aber ich meine, das ist
professionelle Künstler, das war nicht, meine Familie war nicht professionell, aber das hat natürlich hat einen Einfluss gehabt. Und seit ich klein war, hatte ich viel gesungen und dann, als ich Teenager war, so 14, 15, zum ersten Mal auch ein bisschen meine eigene Stimme gesucht und gefunden mit Gitarre und eigenen Songs, aber hat noch lange gedauert, bevor ich wirklich meinen Milo-Sound gefunden habe. Aber das ist mehr eine Reise, wirklich dann eine Entscheidung. Das war niemals eine Entscheidung, ich werde Sänger. Das hat nicht so gepassiert. Das war mehr eine Reise und dann hat das langsam evoluiert, Jahr nach Jahr, dass das mehr und mehr konkretisiert war.
Wer hing denn über deinem Bett? Wer war so dein Idol, als du noch klein warst oder also in der Schule schon, vor Bruce Springsteen?
Also ja, also meine Zimmer, also die erste Jahr, als ich klein war, hatte ich immer meine Zimmer geteilt mit meinen Brüdern. Mhm. Aber dann einen Moment, ich weiß nicht, ich war vielleicht 13 oder 14, hatte ich endlich mein eigenes Zimmer gehabt. Und dann hatte ich die dekoriert, also mit meinen Lieblings Affiches oder Poster.
Ja, Poster, genau.
Mit die Poster. Ja. Also auf meine Wand war nur mein Lieblingskünstler in diesem Moment. Also Pink Floyd war mein erster Live-Konzert am Anfang 90er Jahre. Nicht wirklich mein Lieblingskünstler, aber das hat einen großen Eindruck gemacht natürlich für dein erstes Konzert. Also ich hatte Poster von Pink Floyd und von Radiohead und Kurt Cobain. Aber auf meiner Decke hatte ich nur NBA-Basketball-Poster.
Ach ja.
Also ja, das ist meine zwei große Passionen an diesem Moment, denke ich. So Musik, aber auch Basketball.
Hast du selbst auch gespielt?
Ja, ich hab ganz viel Sport gespielt, aber an einem Moment hatte ich Fußball, Basketball und Volleyball gespielt. Aber muss auch sagen, ich war aufgewachsen in ein kleines Dörfchen in Belgien und dann, weil meine Eltern haben gesagt, als du Hobby möchtest, dann musst du selber nach die Hobby
hinfahren
können mit Fahrrad. Es gab nicht so viele Optionen dann in einer Distanz. Also das ist der Grund, dass das ein bisschen die traditionelle wie Fußball, Volleyball und Basketball.
Ja. Dein richtiger Name, ich finde, der klingt ja auch toll. Jonathan Vandenbroek. Ich finde, das klingt doch auch toll. Wie kamst du denn auf Milo?
Also
ich meine, du hättest dich doch auch so nennen können.
Als Milo einen Tag splits up, dann kann ich solo gehen wie Jonathan Vandenbroek. Aber Jonathan Vandenbroek, das ist ein typischer, langer belgischer Name.
Ja, aber ich finde, das hat was.
Ja, aber ganz viele Leute, das Name in Belgien fangen an mit Vanden. Ja. Vanden oder. Und ja, das hat. Das, als ich 2003 ganz alleine angefangen hat oder wieder angefangen hat, weil die Jahre vorher hatte ich eine Band, dann hatte ich nicht wirklich gedacht, dass Jonathan Vandenbroek viel Potenzial hat. Ich hatte gedacht, das ist zu lange, das ist schwierig.
Ja.
Und dann Jonathan, kürzlich hat jemand gefragt, warum nicht nur Jonathan benutzen. Ich denke, der Grund, dass ich das nicht gemacht habe, ist, weil an diesem Moment war DSDS und all diese Shows am Anfang. Mhm. Und das war nur mit die Vorname.
Ja.
Für mich war das sehr wichtig, einen Unterschied zu machen, dass ich nicht von dieser Welt, diesem Universum kam. Weil ich hatte meine eigene Weise für mein eigenes Universum auszusuchen. Und die DSDS und diese Castingshow war das Gegenteil von wo ich
in
diesem Moment meine Musik. Ja.
Ja. Und wie kamst du dann auf Milo?
Ich wünsche heute manchmal, dass das eine mehr interessante Geschichte hat oder Hintergrund. Aber das war. Ich habe da nicht so lange über nachgedacht. Das war klar, dass ich eine kurze Künstlername brauchte. Ja, Milo, ich hatte das einen schönen englischen Namen gefunden, aber dann mit die W am Ende, ein bisschen personalisiert und dann angefangen mit diesem Namen und dann, du denkst nicht wirklich, jedes Monat ist das der richtige Name. An diesem Moment, ich hatte keinen Erfolg, das war nur einige Konzerte in einem Bar oder irgendwo. Also und dann einige Jahre später, dann hast du noch immer diesen Namen, weil du versuchst nicht drei Leute, deine drei Fans zu verlieren. Also das ist wichtig, nicht jedes Mal eine andere Künstlername zu haben. Also ich habe das behalten und dann einen Moment war das zu spät noch zu verändern, aber ich finde es noch immer gut. Ich liebe auch, dass es ein klein bisschen einen Unterschied zwischen Jonathan und Milo gibt. Auch das ist natürlich nicht so viel, weil das ist so viel von mir selber privat in meiner Musik auch. Aber ja, das manchmal noch passiert, dass ich meine Identitätskarte geben kann. Und ich liebe, dass mein Name nicht so bekannt ist als Milo.
Das finde ich immer. Na, jetzt gut. Schon.
Nicht,
jetzt
jedes,
haben ihn ja alle gehört.
Nicht jedes Moment ist gut für einen bekannten Namen zu haben.
Das ist wohl wahr.
Ja, bei Polizei.
Ja, richtig. Und noch einige andere, genau. Dein internationaler Durchbruch dann, Ayo Technology, da in dem Zusammenhang, hast du selber auch mal so erzählt, hattest du einige Nahtoderfahrungen, 2009 mit dem Honig.
Okay, das ist lustig. Die andere Geschichte sind wirklich, das war gefährlich, aber mit dem Honig war nicht so gefährlich, das war mehr ein Witz, aber das war am Ende 2008, als ich den Videodreh gehabt habe von Ayo Technology, hatten wir das Idee, ein bisschen mit Honig etwas, weil das visuell interessant war. Und dann am Ende, das letzte Bild, dann habe ich eine große, ja, ganz viel Honig über mir. Aber das ist ganz dick, du kannst nicht wirklich gut atmen. Also als es auch über meine Nase war, dann hatte ich keine Luft. Aber ich hatte alles gemacht für meine Kunst, also fast gestorben.
Und dann ging es ja weiter. Dann
weiter, einige Monate später, dann habe ich einen Videodreh gehabt. Es ist oft mit Videodrehs, ja, das eben gefährlich ist. Oder an diesem Moment. Und dann hatten wir einen Autocrash gehabt in Island. Für einen Videodreh für Out of My Hands. Das war wirklich gefährlich. Das habe ich ganz viel Glück gehabt, dass das nicht schlimmer war, weil ja, in einem Schneesturm und hat lang gedauert, für ein Auto vorbeigekommen ist. Also als etwas schwierig passiert war, dann war das wirklich nicht gut. Aber ja, und dann einige Monate später ist mein Tourbus aufgebrannt. Ich hatte oft die Witz gemacht, mein Burning Ambition, wie sagt man das auf Englisch, die brennende Ambition, sagt man das auf Deutsch?
Ja, ich brenne für etwas. Ja.
Aber das war nicht da, niemand hat wirklich eine gute Erklärung. Das war ein Problem mit Mechanik von Bus. Und das war auch eine der ersten Mal, als wir mit Tourbus gefahren hatten, hat diese aufgebrannt. Und ja, an diesem Moment war das natürlich auch, wir haben nicht so gut geschlafen, die Wochen nach was passiert ist. Aber
nee, denn ihr wart ja drin in dem Bus, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also am ersten Anfang hat das Rauch entwickelt und dann hatten wir aufgewachsen, weil das war in der Mitte von Nacht. Und dann allen waren sonst so eine Probleme rausgekommen. Unsere Instrumente hatten wir gedacht, dass die verloren war, aber das war nur der Bus, die ausgebrannt ist und nicht die Trailer. Also alles riecht noch ein bisschen 13 Jahre später nach Rauch, aber sind noch okay. Ich spiele noch auf diese Gitarre.
Sag mal, aber da hattest du doch zumindest bei diesen beiden Geschichten also mehr als nur einen Schutzengel dabei.
Also das Lustige ist, dass an diesem Moment, dass zwei Dinge passiert sind. Ich war 27 in der Musikgeschichte, Rock'n'Roll, ist 27 ein gefährlicher Alter, weil ganz viele Künstler sind, ist etwas passiert auf 27, die zu jung gestorben sind, ist oft 27. Also das gibt ein bisschen eine schlechte Ruf. Dann seit 27 musst du vorsichtig sein. Also ich weiß noch, dann einige Wochen nach dem Tourbus-Feuer, dann bin ich 28 gewesen, ja, in 2009 28 gewesen und dann hatte ich auch das Gefühl, dass das vorbei war, das große Gefahr. Die Wahrheit ist natürlich, dass ich zwischen 2008 und 2011, das war wirklich Rollercoaster-Ride, also jedes Tag unterwegs und da ist es normal, dass manchmal etwas passieren kann.
Aber das ist schon krass, deine beiden Erlebnisse.
Ja, ich erinnere mich auch noch in ein Taxi in Madrid in Spanien, dass wir eine Crash hatten. Und dann an diesem Moment, nach einigen Crashes, dann lernst du, das ist nicht mein Schuld, nicht mein Problem. Und dann bin ich nur abgefahren. Ja, Flugzeuge, die ein zweites Mal versuchen zu landen, diese Sachen. Ja, das ist die ganze Zeit, aber...
Aber sonst ist alles schön.
Alles schön. Ja. Wirklich, ich habe niemals, bis Corona, hatte ich niemals ein Konzert annullieren müssen. Niemals. Aber nur die einige Mal war mit die, wie sagt man das, der Volcano in Island, dann war Flugzeug nicht mehr möglich für einige Wochen.
Ja.
Dann habe ich ein Konzert in Marokko annullieren müssen. Das war die erste, einige Mal, also ich denke, dass ich ja, Glück hatte und du lernst auch ja, mehr vorsichtig zu sein. Ich werde niemals mehr, als ich in ein Land, wo ich, das ich nicht so gut kenne, dann miete ich keine Rental Car mehr. Dann finde ich es besser mit jemandem, weil das sind die Sachen, dass du lernst, nicht immer, oder auch, als du nicht so viel geschlafen hast, musst du auch, vielleicht nicht die beste Idee, auch noch mit Auto zu fahren, so du lernst ein bisschen das zu verbessern, aber ja, kann natürlich nicht alles kontrollieren.
Apropos Musik, apropos Konzerte, wie sieht's denn aus mit deinem neuen Album?
Also ich freue mich sehr, wieder auf Tour zu gehen. The Nice to Meet You live auf Tour und dann Open Airs bis August. Mhm. Und dann freue ich mich auch nach der Sommer wieder auf Tour zu gehen in Europa, in Clubs. Und kann auch nicht alle Details geben, aber ich komme wieder nach Deutschland am Ende dieses Jahr. Und ich freue mich sehr, weil das ist die erste Mal seit Ende 2019 wirklich mit deinem eigenes Konzert im Headline-Show zu spielen. Ich habe noch Open Airs gespielt, aber ich liebe wirklich auch, nach jeder Stadt zu gehen mit Tourbus und das fühlt immer wie eine Schulefahrt. Neues Album heißt Nice to Meet You, hat schon einige Songs, die schon veröffentlicht waren, wie Whatever It Takes und ASAP. Auch der neue Single How Love Works und ja, ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, diese neue Songs live zu präsentieren und wieder Kontakt zu machen. Und einer der Gründe, dass ich Nice to Meet You wie Albumtitel ausgewählt habe, ist auch, weil ich das Gefühl hatte, nach dieser verrückten 2 Jahre, die ein bisschen fühlen wie 10 oder 5 Jahre, hatte ich das Idee, ich möchte mir selber oder wir müssen einander vielleicht wieder vorstellen. Und ein bisschen, weil viel hat passiert, nicht nur in meinem Leben, auch in alles an Lebens. Und das Idee auch, wieder zu streiten für Live-Musik und zu zeigen, warum das so speziell ist, das war nicht möglich oder nicht möglich in normaler Weise, das zu machen in den letzten 2 Jahren. Und ja, das Idee zu denken über diese nächsten Monate gibt mir schon ganz viel Energie und Hoffnung, wieder zu machen, was ich am liebsten mache, auf der Bühne zu stehen.
Und eines sollten wir noch erwähnen, ja, bist du nämlich im Nikolaisaal in Potsdam mit dem Filmorchester Babelsberg.
Stimmt, und das ist etwas sehr schön. Das ist, muss ich sagen, ein bisschen eine Idee, das angefangen hat. Also zum ersten Mal hatte ich mit Orchester gespielt, Anfang 2020, nur in Belgien und Holland. Und dann hatte ich natürlich, vielleicht können wir das auch einen Tag versuchen, in Deutschland zu machen. Aber dann mit Corona war das Idee nicht mehr da. Und dann habe ich das Glück gehabt, die letzten 2 Jahre manchmal eingeladen zu werden von Orchester, die mir eingeladen hat, zum Beispiel NDR, Radiosymphonie. Und ich habe auch mit einem Ensemble gespielt in Elbphilharmonie in Hamburg. Und war das sehr interessant und ein bisschen anders als meine eigenen Shows. Und neue Versionen von meinen Songs. Und das machen wir wieder in Potsdam 2. Und ich freue mich sehr, das ist immer inspirierend, eine neue Seite von deinen eigenen Songs zu entdecken. Ganz viel alte Songs, ein bisschen eine Mischung, Best-of-Mix Mix von meinen Songs.
Milo, danke, dass du da warst.
Dankeschön für die Einladung.
Liebe für dich, alles Gute, weiter viel Erfolg.
Dankeschön, bis nächstes Mal.